Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist Malte Klinkauf alias Malte Faltendeich.
Hallo Rüdiger.
Hallo, hallo Malte. Wie kam es zu dem Namen Faltendeich?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich angefangen habe, bei Facebook einen Account zu machen, ganz blauäugig entgegen der üblichen Manie auf einmal meinen echten Namen eingetragen und dann später den nochmal geändert, und zwar Falkensee. Also ich wohne in Falkensee, habe deswegen Malte aus Falkensee daraus gemacht. Und irgendwann schrieb mir dann Facebook, dass das ja wohl nicht mein echter Name wäre. Und ich möge doch bitte meinen Personalausweis einscannen und rüberschicken, damit ich das meinen echten Namen jetzt irgendwie zugelassen wird. Und daraufhin habe ich dann den alten Account einfach zugemacht und habe dann mir überlegt, was macht man jetzt, also anstatt Falkensee nimmt man das nächst kleinere Gewässer, also ein Malte-Falkenteich, und so kommt es jetzt zum Malte-Falkenteich. Und gar keine böse Absicht, einfach nur, man geht eigentlich im Internet ja nicht mit seinem echten Namen hausieren.
Naja gut, ich mache das,
weil ich... mittlerweile mache ich es ja auch, also ja. Mittlerweile sind wir ja auch... haben ja eine Öffentlichkeit und insofern ja, kommt man ja nicht mehr drum.
Öffentliche Person geworden. Du bist ja auch eine öffentliche Person geworden durch deine Arbeit in Berlin bei der Mahnwache und bei Pax Terra Musica. Pax Terra Musica gibt es seit dritte Jahr jetzt, ne?
Genau, es ist jetzt das dritte Jahr.
Mhm. Aber fangen wir mal mit der Mahnwache an. Du bist genau wie ich, haben wir gerade drüber geredet, seit der vierten Mahnwache in Berlin dabei.
Genau.
Also du gehörtest auch zum Orga-Team dann, ne? Hast dich dann...
Das kam mit der Zeit. Also das war es so gewesen, dass also am 14. März 2014 hat ja Lars Mehrholz sich auf die Straße gestellt, damals noch mit einem Mikro und einem kleinen Verstärker, und hat praktisch gegen das demonstriert, was in der Ukraine damals losgegangen ist.
Also nochmal, er hat das ja ganz alleine gemacht.
Genau.
Er stand ganz alleine mit dem Mikro da. Also
genau.
Dazu gehört ja was, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist auch absolut hoch anzurechnen, dass er das gemacht hat. Mhm. Und dann hat sich das aber wie so ein Lauffeuer wirklich verbreitet. Und dann waren es also bei der zweiten schon an die 100 und bei der dritten dann mehrere 100. Bei der vierten waren es dann 1000 und ein paar, die dann dort auf der Straße standen. Und wir haben nun gerade im März die 5-jährige Mahnwache ja gefeiert. Also die gibt es tatsächlich seit 5 Jahren jeden Montag ohne Unterbrechung, egal ob Weihnachten, Neujahr.
Egal ob stürmt oder schneit oder hagelt.
Stehen in Berlin wirklich die Leute auf der
Wackere
Straße.
Wackere Leute, ne?
Absolut, absolut. Mhm. Ganz großen Respekt. Genau, und damals bin ich eigentlich als Zuschauer dorthin gekommen und habe mir das angeschaut, fand das auch wichtig, dass was dort gesagt wurde, was dort passiert ist. Um da vielleicht gleich mal einzusteigen, ich fand es sehr spannend, auch im Rückblick, auch wenn man das vergleicht mit den etablierten Friedensaktivisten, den Friedensakademikern, sage ich immer. Wir waren ja gar keine Akademiker, wir hatten ja gar keine Ahnung.
Und das war das ganz normale Gesellschaft.
Genau,
das war
einfach Leute, die gesagt haben, was hier passiert, das kann ja wohl nicht angehen, was in der Ukraine passiert, dass wir hier wirklich so aktiv pro NATO beeinflusst werden, das war ja auch nicht mehr schön zu reden. Deswegen hat es wahrscheinlich auch solche Wellen geschlagen. Und es war eben der Reiz dieser Mahnwache, dass das alles völlig naive Menschen waren, die da natürlich sich hingestellt haben, ohne zu wissen, ohne 30 Jahre Friedensaktivismus im Buckel zu haben, sondern einfach offen und frei dorthin gegangen sind und gesagt haben, wir wollen eine friedliche Welt, wir wollen diesen Krieg in Europa nicht. Und das war Wahnsinn. Also das hat auch so einen Effekt gehabt. Und das ist auch, also eins der beiden großen Standbeine für diese Friedensbewegung für mich. Auf der einen Seite natürlich die Aufklärung, dass man sagt, wir informieren dich über die Zustände. Aber das andere war auch ganz klar, das Zusammenkommen, das akzeptiert werden. Also das, was in unserer Gesellschaft ja völlig verloren gegangen ist. Wir sind ja eine absolute Ellenbogengesellschaft. Jeder denkt nur noch, wenn ich mich um mich kümmere, dann ist um jeden. Also wenn sich jeder um sich kümmert, ist an jeden gedacht.
Adam Smith.
Genau. Und das abzustreifen und wirklich eine Gruppe zu haben, wo völlig egal ist, welche Schuhe du anhast, ob du Manager bist, ob du Obdachloser bist, ob du alleinerziehende Mutter bist. Jeder wurde offen empfangen. Und das war natürlich unglaublich auch ja, elektrisierend und
ich fand das damals auch unglaublich grandios, dass man da alles vorgefunden hat.
Ja.
Und nicht eine etablierte oder eine für sich genommene Kaste, die meint, nun wissen wir, was Frieden ist und alle anderen gehören nicht dazu.
Genau.
Es war total offen. Jeder durfte da hinkommen.
Genau. Und das ist, können wir gleich noch weitersprechen. Und so ist das halt, ich bin dann halt dorthin gegangen, regelmäßig hingegangen und irgendwann habe ich auch mal eine Rede gehalten. Da ging es witzigerweise darum, dass wir halt den Blick nicht auf das verlieren sollten, was wir eigentlich machen wollen. Und dann kam der 19. Juli, die erste bundesweite Mahnwache, die dann auf dem Potsdamer Platz war, mit 8.000 Leuten. Also die Zahlen variieren, aber ich glaube, 8.000 ist eine ganz gute, handfeste Nummer. Auch da war ich noch so, ja, ich stand halt neben der Orga, weil ich da mal was gemacht habe. Und dann ging ja Lars Mehrholz dann raus aus der Orga, also als Moderator ist er dann zurückgetreten, hat dann ein bisschen sich, ist durch Deutschland gereist. Mhm. Und in der Zeit sollte es dann sein, dass dann verschiedene Moderatoren kommen und sich abwechseln, immer so im Zwei-Monats-Rhythmus. Und so kam ich dann auch dazu, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann mache ich das mal. Und offensichtlich habe ich es dann so gut gemacht, dass man mich nicht mehr gehen lassen wollte.
Ja.
Und so bin ich dann halt dazu gekommen und dann dort geblieben und habe dann eben tatsächlich 2 Jahre lang erst am Brandenburger Tor, dann auf dem Potsdamer Platz, dann waren wir beim Wittenbergplatz in Berlin, jetzt stehen sie wieder auf dem Pariser Platz auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor und habe da die Mahnwachen moderiert. Also was am Anfang ja ganz viel eigentlich nur, das war eigentlich mein Verständnis von der Aufgabe, der Bespaßer zwischendurch ist. Also ich sage, da kommt jemand, der sagt, darum geht's und jetzt viel Spaß. Ja. Mehr Aufgabe hatte ich ja anfangs gar nicht. Und im Laufe der Zeit wurden dann die Besucher auch weniger, was vielleicht auch so ein bisschen nachzuvollziehen ist, weil die Krisensituation wurde ein bisschen abgeschwächt. Dann war dieses große Event, der 19. Juli war da, danach gab es dann auch so eine Verschnaufpause und so kamen dann halt auch immer weniger Redner und dann habe ich halt auch mit Mario, dem Zweiten, mit dem ich das dann 2 Jahre gemacht habe, haben wir dann angefangen, die Nachrichten halt aufzuarbeiten und das heißt, ich habe dann wirklich jede Woche einmal eine Zusammenfassung gemacht, was ist diese Woche passiert.
Also sowas, was Uli Gellermann jetzt auf Kenne erinnert,
genau.
Die Macht um 8,
genau.
Sowas in der Art.
Sowas in der Art, ja. Einfach mal runtergeschrieben, was ist eigentlich passiert, in den wichtigen Themen dann halt eben auch das Wichtige, dass man nicht sagt, ich gucke jetzt Tagesschau und dann weiß ich, was in der Welt los ist, ist ja Quatsch, dann weißt du, was die Tagesschau dir erzählt, sondern halt wirklich sagen, ich gucke Tagesschau, dann gucke ich mir RT Deutsch an, dann gucke ich mir vielleicht noch Al Jazeera an und gucke noch ein bisschen rum, wo kriege ich Informationen her. Was ich dann heute auch noch mache, wenn ich dann Zeit dafür habe, einfach um sich selber auch ein Bild zu machen. Und Mario hat dann mehr die alternativen Medien genommen, ich habe dann mehr so die etablierten Medien gehabt und so haben wir das im Wechsel halt ganz gut gemacht, 2 Jahre lang, wo einem dann eben auch über die Zeit dann einige Dinge auffallen, dass halt die liebe Frau von der Leyen erstmal sagt, nein, also 2% Rüstungs hier Ziele vom BIP, vom Bruttoinlandsprodukt, das kommt ja nicht in Frage, weil Deutschland größte Wirtschaftsmacht in Europa, das ist völlig angemessen, dass wir halt nur 1,2% BIP machen. Und 9 Monate später, nachdem man dann nur noch gehört hat, wir haben kaputte Panzer, die Flugzeuge fliegen nicht und selbst das G36 schießt nach 20 Jahren auf einmal nicht mehr geradeaus.
Ja,
Und dann stellt sie sich mit einem Lächeln bei der NATO-Versammlung hin und sagt, jawohl, 2% Ziel, das machen wir jetzt. Also offensichtlich.
Irgendjemand hat sie überreden. Oder hat sich
motiviert.
Überreden lassen. Hat sie motiviert, das ist, glaube ich, das bessere Wort.
Ja, genau. Das ist so die Entwicklung gewesen. Und dann habe ich, ja, in der Zeit habe ich natürlich mitbekommen, dass wir immer weniger geworden sind. Auch überlegt, was können wir anderes machen? Also gibt es noch andere Wege, was wir umsetzen können? Ich habe witzigerweise, wir haben in der Zeit, ganz oft kommen Leute zum Orga-Team oder kamen zu uns und sagen, ihr müsst unbedingt jetzt noch was machen, keine Ahnung, eine Party im Park oder ihr müsst das. Nee, müssen wir nicht. Wenn du das geil findest, dann mach das doch. Wir unterstützen dich total. Du machst das, wir machen Werbung für dich. Wir machen gerade das hier. Das hier ist das, was wir machen. Und wenn du das gut findest, wenn du eine gute Idee hast, dann mach. Erwarte nicht von anderen Leuten, dass sie für dich deine Aufgaben erledigen, sondern mach das.
Das ist das Kuriose bei ganz vielen Leuten. Ich habe das ja auch kennengelernt, in der nicht nur in der Friedensbewegung, dass Leute zu einem kommen und wollen, dass man die Idee, die sie haben, dass man die jetzt zum Markte trägt,
ja,
auf den Marktplatz trägt, ja, sozusagen. Ne? Und dafür bin ich ja nicht zuständig, dafür bist du ja zuständig.
Das ist ja deine Sache.
Genau,
das ist deine Idee.
Du bist auch gar nicht die Person, die das kann, weil
ja, genau,
ich bin doch überzeugt davon. Vielleicht nochmal zu mir, ich bin ja Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik, ich habe 10 Jahre lang Vertrieb gemacht. Und dann habe ich, kommen wir ja gleich nochmal drauf, dieses Festival dann irgendwann initiiert und da zum ersten Mal begriffen, dass du Menschen nur dann begeistern kannst, wenn du selber überzeugt bist.
Ja, richtig.
Also wirklich, also diese Erfahrung, die ich aus dem Vertrieb gemacht habe, dass man, du sollst hingehen, du sollst was verkaufen. Ich war nie ein guter Vertriebler, ich habe das dann auch irgendwann sein gelassen. Aber dann in dem Fall, wo das wirklich ein Herzensprojekt ist, ich brauche mich gar nicht anstrengen, weil ich erzähle dir das und das Leuchten in meinen Augen ist so groß, dass ich dich automatisch anstecke. Da muss ich gar nicht viel für tun.
Ja, also ich, um nochmal einen halben Schritt zurückzugehen, ich habe in der Zeit dann noch versucht, ob wir nicht politisch was machen können. Also ich habe eine Partei mitgegründet, die Humanistische Friedenspartei.
Paula Piquet.
Paula Piquet,
genau. Paula Piquet ist die Initiatorin des Ganzen. Mhm.
Die hat ungefähr zur selben Zeit wie die Mahnwachen auch angefangen, hat auch mit Leuten dann ein Parteiprogramm geschrieben. Also ich habe selber schon drüber nachgedacht und bin dann irgendwann auf Paula gestoßen und habe mir das Parteiprogramm durchgelesen. Das ist genial. Also es sind, ich glaube, 25 Seiten Parteiprogramm. Mhm. Kann man sich online mal durchlesen. Vielleicht nicht 100%, aber ich sage mal 90% absolut deckungsgleich. Und habe dann gesagt, da mache ich jetzt mit. Und dann haben wir, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 2015 haben wir die Partei gegründet, offiziell. Und ich war dann auch im Vorstand 2 Jahre lang und bin dann aber wieder zurückgetreten, weil einfach zu viel anderes zu tun ist.
Max derer Musiker zum Beispiel, ne?
Genau. Das war dann das Nächste. Also das ist der Punkt, wo ich dann, also ich bin als Friedensaktivist ja immer, ich mache das als Hobby, so wie wir alle. Also ich bin nebenbei Familienvater oder Vater, Familie fehlt noch, aber Vater bin ich. Habe einen Job, um mein Leben zu finanzieren. Und irgendwann stand ich bei einer Demonstration von Stopp Rammstein und habe gemerkt, wir haben so viele tolle Musiker. So, die hatten, das war 2016, ja, die Camp-Konzert ist ins Wasser gefallen oder es gab, naja, viel Regen, wenig Musik und dachte mir, es ist eigentlich so traurig, lass uns doch mal uns treffen und Musik machen. Einfach die Musiker zu Wort kommen lassen. Und das hat ganz naiv angefangen, dass ich dachte, irgendwo ein Campingplatz, also weil ein Abend reicht ja nicht. Wir haben ja so viele tolle Musiker, das reicht ja nicht. Also irgendwo ein Campingplatz und dann machen wir mal so 1000 Leute oder so, hab das angefangen. Und dann hat diese Idee sich einfach verselbstständigt, weil dann überlegst du natürlich, wen lädst du ein, wen holst du dazu? Dann möchtest du einen Mehrwert schaffen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen nicht nur Musik machen, sondern wir wollen die Friedensbewegung dazu holen. Und zwar tatsächlich, dass die Organisationen sich vorstellen können. Dass wir haben einen Ausstellerbereich, wo die Organisationen sich hinstellen können und sagen können, erstmal, wir sind hier, zeigen können, was sie machen, um sich untereinander zu vernetzen, aber auch um natürlich die Menschen, die dort sind, das sind ja die Friedensaktivisten, um die auch anzusprechen, damit man das Netzwerk hinkriegt. So, dann hast du die Leute schon mal da, dann wäre es ja schade, wenn die nicht auch sich vorstellen können, also sprich Vorträge halten können, weil dann hast du die Experten dort, die auch einfach mal erzählen können, worum es geht, verschiedene Ansichten beibringen können. Und so ist das ganze Ding gewachsen und so haben wir dann 2017 auf einem riesigen Feld, wir haben damals noch geträumt von 5000 Aktivisten, die ich bis heute überzeugt bin, wir haben 10.000 Aktivisten in Deutschland. Das ist gar nicht das Problem. Wir hatten 8.000 Leute.
Ich glaube, wir haben mehr als 10.000.
Ja, ja. Aber so musst du sie halt irgendwie erreichen und motivieren, dorthin zu kommen. Und so haben wir 2017 das erste Festival gemacht. Mit einem starken Einschnitt. Also wir waren 1.500 Leute. Geplant war es für 5.000. In den schwarzen Zahlen wären wir mit 3.000 gewesen. Also es hat schon einen argen Schnitt gemacht. Haben dann aber tatsächlich mit einer Spendenaktion das hinbekommen, dass wir den gesamten Verlust wieder, oder fast den gesamten, also von mir steckt noch ein bisschen Geld drin, aber ansonsten der gesamte Verlust wirklich ausgeglichen wurde, dass wir weitermachen können. Also die Insolvenz war schon angemeldet. Und dann haben wir es wirklich geschafft, dass wir Spendenaufruf gemacht haben und die Leute gespendet haben und dann wirklich als allerletztes eine Großspenderin, eine ganz einfache Frau, also keine Milliardärin oder so, eine ganz normale, einfache Frau, die dann gesagt hat, also entweder kaufe ich mir jetzt ein Auto oder ich rette euch. Ja, und so.
Dann hast du erst geschrieben, jetzt retten Sie mal lieber sich selbst. Also das, so viel Geld will ich nicht unbedingt haben. Ne?
Also tatsächlich. Also das war wirklich, dass ich gesagt habe, also bitte, ich habe 1,5 Stunden mit ihr telefoniert und also wirklich versucht, ist das wirklich möglich für dich? Kannst du das Geld ausgeben, ohne jetzt selber darunter zu leiden? Weil ich natürlich auch nicht das Leid von der einen Seite zur anderen schieben möchte. Und das ist meine Verantwortung. Dass, wenn du mir jetzt Geld gibst, dann ist das schon nicht mehr meine Verantwortung. Aber sie hat es dann mich tatsächlich überzeugt, hat das Geld überwiesen und dann durften wir 2018 nochmal machen und haben, genau, haben, da warst du ja auch, du hast auch
einen Vortrag gehabt. Ja, war genau. Ich auch.
In Friesack haben wir ein wunderschönes Gelände gefunden, also in der Nähe von Berlin auf einer Freilichtbühne. Ja. Das ist offiziell, ist es Wald, also es stehen sehr viele Bäume drumherum. Nebenan ist der Campingplatz. Also es ist wirklich eine wunderschöne Fläche und einfach großartige Atmosphäre. Und haben, ja, also das ist ja das Schöne, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe. Wir stellen die Ebene zur Verfügung. Das ist auch nur unsere Aufgabe. Also ich habe gar nicht den Anspruch, dass wir die Inhalte bestimmen im Großen und Ganzen. Klar, wir haben natürlich Humanismus, Menschlichkeit ist unsere Überschrift. Darunter geht es nicht. Mhm. Also davon ab geht es nicht. Aber was die Leute machen, die kommen, also die Organisationen, die hinkommen, können Aktionen machen. Wir haben jemanden, der macht Seifenblasen, dann hatten wir einen Friedensvogel letztes Jahr. Einfach, dass die Leute aktiv werden. Hier ist der Platz, wo ihr Raum habt, ein Wochenende, um einfach aktiv zu werden, euch zu zeigen, zu vernetzen, Gespräche zu führen. Und das Schöne dabei ist, dass wir haben natürlich einen Haufen Arbeit mit Organisationen, sanitäre Einrichtungen, das Gelände, Behörden etc. pp. Aber das, worauf wir gar keinen Einfluss haben, das sind die Menschen, die hinkommen. Und das ist immer wieder...
Also was die machen dann, ne? Was die Menschen machen.
Was die machen, aber auch die Atmosphäre, die du hast.
Ja.
Schönes Beispiel, wir haben... 2017 war ich auf diesem Gelände 2 Wochen vorher und dann noch 3 Tage danach. Wir waren am Abbau. Und ich bin dann am Mittwoch, glaube ich, danach rausgefahren, habe irgendwelche Besorgungen noch gemacht und komme in diese Welt raus und sehe die ganze Zeit nur solche Gesichter. Das war Kulturschock, weil du auf diesem Gelände, alle waren glücklich. Wir hatten Sonntag, Regenwetter, war völlig egal. Die Leute waren völlig glücklich und zufrieden, dass sie beieinander sein dürfen, dass sie sein dürfen. Unfassbar. Also das ist wirklich etwas, wofür wir auch nur bedingt etwas können. Also das seid ihr da draußen, jeder Einzelne von euch. Genau.
Welches Erlebnis hast du in der... damals auch in Berlin, in der Friedensbewegung, erlebt, was dir hängen geblieben ist, was du am angenehmsten gefunden hast oder was einen Aha-Effekt hatte oder besonders hervorhebend?
Da gibt es ganz viele. Also wir haben ganz viele großartige... Also es gibt, ja, also vielleicht die eine Sache, man hat uns ja immer als rechts hingestellt, das...
macht man heute immer noch.
Macht man heute immer, ja, aber heute rede ich
nicht... Man nimmt sich mehr ernst, ne?
Genau,
ja, genau.
Ist auch
muss ich drüber reden.
Lächerlich, wird auch lächerlich, weil wir einfach nicht mehr das. Es gibt genügend Aufnahmen wie jetzt, wo man das sich erkundigen kann. Aber der Fakt ist natürlich, wenn die Presse die ganze Zeit sagt, da stehen rechte Leute, dann kommen natürlich auch die Rechten und gucken mal. Und ich habe es tatsächlich also sowohl als Besucher erlebt, als auch dann als Moderator erlebt, dass dann Leute kamen, die sagten, hier übrigens, wir wollten mal, und du merkst schon an dem, was sie dir erzählen, dass da irgendwas stimmt hier nicht. Also hier geht es nicht um Menschlichkeit und Nächstenliebe, sondern da geht es um andere Ideologien. Und die sind abgeblockt worden. Also sowohl, wie gesagt, ich habe das erlebt als Zuschauer, wo ich dann daneben stand und dachte, okay, völlig diskussionsfrei. Da gab es auch nicht irgendwie, wir müssten mal gucken oder so. Nee, also es gibt eine Grenze, über die gehen wir nicht. Und das ist einfach Unmenschlichkeit. Und
ganz machen klar, wir nicht mit. Ne?
Da machen wir nicht mit, für. Genau. Und das war für mich so eine sehr wichtige Erfahrung, wo dann auch bei jedem Vorwurf dann, ich kann nicht für alle Mahnwachen sprechen. Das waren ja, zu Spitzenzeiten waren das 120
Mahnwachen. Über 120 bis Vancouver gingen die.
Und es gab ja keine Guideline, es gab ja kein Papier, wo drin steht, du bist Mahnwache, wenn du ein blaues Hemd anhast. Oder
war kein Franchise-Unternehmen.
Überhaupt nicht, absolut dezentral. Jeder konnte sich hinstellen, Mahnwache hochhalten und sagen, ich bin jetzt Mahnwache.
Was für unglaublich viel Durcheinander bei denen gesorgt hat, die versuchten, das Ganze irgendwie strukturmäßig zu orten und zu sagen, das ist eine Linie, weil die so gebrieft sind, vor allem die Journalisten.
Ja, wir haben das erste Pax Terra Musica war das ZDF ja auch dort und hat berichtet, und die haben einen Satz, ich habe mich totgelacht, als sie das gesagt haben. Die Friedensbewegung ist nicht homogen. Es gibt Leute, die sind für Freundschaft mit Russland und einige sind gegen TTIP und andere sind gegen. Du stehst da, das ist. Warum? Natürlich. Und das sollen sie ja auch sein. Und es gibt auch Friedensbewegungen, die sich für die Kinder in Afrika einsetzen. Und es gibt wieder welche, die sich um die Ukraine Sorge machen. Und das ist auch alles richtig und wichtig. Und umso mehr ist es doch wichtig, dass wir zusammenkommen. Also zu sagen, ihr seid nicht homogen, das ist ein völlig falscher Denkansatz.
Ist ein völlig falscher Denkansatz. Wir haben vor 2 Wochen kam Empathy auch raus mit Repeace. Und die Repeace-Idee ist ja, das alles unter einem Dach zu bekommen. Und zwar alle möglichen Aktivisten sind in Wirklichkeit Repeacer. Ja. Die stehen für Freiheit und Frieden. Das sind so die Maßstäbe. Auch die Frauenbewegung oder sonstiges, Schwulenbewegung, alles. Also die stehen ja eigentlich alle für ihre Freiheit und für ihren Frieden.
Ja.
So, und das unter ein Dach zu kriegen. Das wäre ja so etwas, wenn ein Journalist einen Repeacer sehen würde, würde er sagen, das ist ja alles nicht homogen, was ihr da macht. Der eine ist so, der andere ist so. Wie kann ich denn da mitdenken? Also seid ihr rechts oder ihr seid Nazi oder ihr seid Faschung oder ich weiß nicht was.
Ich einfach einen Stempel, damit
ich brauche einen Stempel. Ja,
das ist ganz
sonst bringt mein Redakteur es nicht raus.
Ja, wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen gab es ein Radio Feature zum Thema Friedensbewegung, wo dann auch so nette Leute von der wie heißt sie, Amadeo Antonio Stiftung als Experten dann befragt wurden. Und es ging wieder darum, dass man sagte, ja, und es geht ja bei den Menschen, die man trifft, egal ob sie jetzt, egal welcher sexuellen Orientierung, Hautfarbe, Nationalität, Glaubensrichtung, und das ist ein Satz, den wir schon 100.000 Mal gesagt haben. Der hängt mir da unten, weil es einfach, natürlich, es ist mir völlig egal, bist du männlich, weiblich, queer, schwarz, rot, grün, blau, du bist Mensch. Bist du Mann oder Frau? Du bist Mensch.
Du gehörst zur Menschheitsfamilie.
So, du gehörst zur Menschheitsfamilie und dann auf der Ebene können wir anfangen zu reden. Das heißt noch nicht mal, dass ich dich am Ende toll finden muss. Ich darf dich sogar doof finden, weil wir sind am Ende alles individuelle Beziehungen, die sich da aufbauen. Aber im ersten Moment bist du erstmal Mensch. Dass wir diesen Psalm immer dazu sagen müssen, eigentlich ist es furchtbar.
Ich finde das sogar diskriminierend in Wirklichkeit. Ich finde, das ist auch eine Art der Diskriminierung, die man eigentlich, die diese Leute gar nicht mitkriegen, dass sie das so machen. Mhm. Also, da könnte ich jetzt vieles so erzählen, aber es wäre dann, mache ich lieber nicht. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du dich so extrem und so feste engagierst für den Frieden? Also was packt dich da eigentlich?
Naja, es ist so ein bisschen...
Hast du ein unfriedliches Leben gehabt?
Eigentlich nicht. Also vielleicht nur die... Ich glaube, ich bin gar nicht wirklich was Besonderes. Ich bin da wie jeder andere auch. Ich habe Familie gehabt, ich habe die Häuschen gebaut, also habe Arbeit gehabt, so dieses
erstmal der ganz normale Werdegang, ne?
Der ganz normale Wahnsinn, das ganz normale Hamsterrad. Und wenn es so geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich nie an diesen Punkt gekommen. Also das muss man halt auch sagen. Ich hatte halt die Situation, das Glück, dass ich halt dann, also ich sehe meinen Sohn leider nur ein Drittel der Zeit. Und
was
dann,
heißt ein Drittel der Zeit?
Na, von 14 Tagen 5. Also er ist 5 Tage bei mir und dann 9 Tage bei der Mutter.
Ist das jetzt durch Gesetz geregelt oder ist das
auch wieder vereinbart? Das haben wir geregelt. Naja, gesetzlich ist, glaube ich, ein Wochenende alle plus ein Tag.
Genau.
Das ist, glaube ich, die offizielle. Und das ist aber...
Also ihr habt euch so geeinigt.
Genau, wir haben uns so geeinigt. Und das bedeutet natürlich, dass ich erstmal 9 Tage habe, an denen ich keine Verantwortung für jemand anderen habe und dann machen kann, was ich will. Dann war also noch jobmäßig die Situation, dass ich Zeit hatte, aus verschiedenen Gründen und in der Zeit auch aus verschiedenen Gründen. Und dann einfach angefangen habe. Und wenn du erstmal merkst, dass du, also wenn du, ich glaube, der erste Punkt, dahin zu kommen, das zu hinterfragen, wie dein Leben läuft, ist erstmal ganz wichtig. Ich hatte, weil du gerade gefragt hast, ein Erlebnis mit jemandem, der kam nach einer Mahnwache zu mir und sagte, du, ich habe vor einer Woche, an einem Montag, ich war krankgeschrieben, ich habe an einem Montag mit einem KenFN-Video angefangen und dann habe ich so YouTube-Empfehlungen mich durchgeklickt. Ich habe eine Woche lang alternative Medien konsumiert. Ich konnte heute am Montag nicht wieder zur Arbeit gehen. Ich war so völlig raus Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch viele von uns erlebt haben, einfach dieses alte Weltbild, dieses, ja, was die Tagesschau sagt, ist richtig und das muss alles so sein, ich muss arbeiten gehen und dann, wenn ich dann irgendwann alt bin, dann bin ich, dann ist alles gut. Und
das
dann
ist ja auch die Bildung, das ist ja auch plötzlich, alles, warum habe ich das gelernt und warum sagen meine Eltern zudem immer ja und Amen und so weiter, warum haben die mir das eingetrichtert, das ganze Leben läuft im Grunde genommen wie so ein Film. Plötzlich in einer Geschwindigkeit vor einem ab und denkt, man denkt sich, was ist das denn für ein Kackleben, was ich bisher, was ich bisher hatte, das ist doch wohl, das kann ich nicht mehr.
Genau, du kannst es dann nicht mehr. Und ich glaube, das ist der große Vorteil bei dieser Bewegung, wenn du es einmal hinter den Vorhang geschaut hast, du kannst ja nicht mehr zurück, du kannst dich ja nicht, ich meine, es ist harte Arbeit, sich dann jeden Abend wieder vor die Tagesschau zu setzen und sagen, das ist jetzt genau das, was läuft.
Das macht dein Gehirn nicht mit.
Das funktioniert.
Schafft dein Gehirn nicht.
Und wenn du da an dem Punkt bist und einfach siehst, dass du auch was tun kannst und dann in meinem Fall ich halt auch die Zeit habe, das zu tun, so kommt es dann dazu. Also einfach dann zu sagen, das kann ich machen und das kann ich leisten. Und so bin ich dann eben auch zu dem Festival gekommen, dass ich mir überlegt habe, okay, das mit der Partei hat nicht funktioniert. Oder die gibt es immer noch, aber sie ist halt nicht, nimmt halt nicht an Wahlen teil. Das hat verschiedene Gründe. Aber was kann ich so? Wo sind meine Stärken? Was könnte ich noch dieser Bewegung zurückgeben? Oder wo könnten wir weiterkommen? Und das war für mich eine relativ... Oder dann, als ich es wusste, war es dann relativ klar, ich bin halt Projektmanager. Also beschäftige mich damit, irgendwelche größeren Projekte auf die Beine zu stellen. Und ich bin Musiker, das macht dann den nächsten Punkt dann auch zur Musik wieder ganz klar. Na, und dann Friedensaktivist und dann bist du beim Friedensfestival. Das ist dann relativ simpel. Aber es ist harte Arbeit, also das muss man auch ganz klar sagen. Das ist dann mit dem Festival, das ist dann, vielleicht nicht ganz ein Ganztagsjob, aber ein Halbtagsjob mit Sicherheit, den man dann halt nebenbei noch erledigt.
Du musst die ganzen Leute organisieren, die hinkommen. Du musst, was muss man da so ungefähr machen? Kannst du mir mal ganz kurz erklären, was da eigentlich hintersteckt? Weil die meisten sehen ja nur, sie kommen zum Fest und sehen, alles ist da.
Genau.
Alles ist vorhanden, oh, ist ja toll. Aber was steckt dahinter?
Also da steckt ganz viel dahinter, dass man erstmal sich überlegt, wo kann ich das überhaupt machen? Also wir haben es am Anfang fast abgebrochen, weil wir einfach kein Gelände gefunden haben. Auch ein erschwingliches Gelände. Also das Erste, was ich mir dachte, so, da guck mal, da ist eine platte Wiese und da könnte man doch irgendwas machen. Kostet dann 10.000 Euro. So, für Feld, so im Grunde. Und also da erstmal das Feld finden, den Platz finden. Dann musst du mit den Behörden sprechen. Darfst du da überhaupt was machen? Wie lange darfst du? Darfst du auch nachts Musik machen? Was ist mit Anmeldung, Verkehr? Dann ist die nächste Frage, was ist denn mit sanitären Einrichtungen? Also das ist auch wieder der Punkt, ja, warum ist das denn nicht umsonst? Ja, Leute, eine Demo kann ich umsonst machen, aber da bin ich auch nur verantwortlich für die Bühne. Aber wenn ich ein Festival mache, dann wollt ihr auch irgendwo auf Toilette gehen. Und spätestens dann, also bei den Männern mit Kleinen geht vielleicht noch, aber dann wird es problematisch.
So, also ja, und selbst wenn ein Feld 10.000 Euro kostet für die drei Tage. Drei Tage ist das immer, ne?
Na, wir haben jetzt tatsächlich sogar vier Tage.
Vier Tage.
Also wir haben angefangen mit Donnerstag, Freitag, mit Freitag, Samstag, Sonntag und sind natürlich dann eine Woche vorher zum Aufbau schon dort und haben dieses Jahr gesagt, wir fangen einfach Donnerstag schon an. Also wir hatten im 2017 war es außerhalb der Ferien. 2018 haben wir dann, weil wir auch viel Feedback bekommen haben, Mensch, das war für die Familien so blöd, die müssen dann halt sonntags ganz früh wieder los, weil die kommen ja aus ganz Deutschland. So, und die Kinder müssen dann am nächsten Tag wieder zur Schule. Also haben wir gesagt, gut, dann legen wir es bewusst in die Ferien. Hat dann die Fußball-WM hat uns noch so ein bisschen unterstützt, die war dann nämlich auch einen Monat vorher. Und das hat dann natürlich wieder andere Probleme. Also in den Ferien sind dann wieder andere Leute weg. Also dann da den richtigen Punkt zu finden. Und wenn wir jetzt eh schon in den Ferien sind und wir sind eh da, haben wir jetzt gesagt, wir fangen Donnerstag an, machen einen sogenannten Soft Opening. Also da gibt es dann noch kein durchstrukturiertes Programm. Aber da ist die Bühne dann da, da werden auch schon Musiker sein und da wird man dann einfach beisammen sein. Ich denke, da wird auch ganz viel spontan passieren, was ja auch häufig einfach wunderschön ist. Also klar, das Bühnenprogramm muss da sein, dass man weiß, wann passiert was, dass es nicht völliges Chaos ist. Aber dass wir im letzten Jahr dann sonntagabends dann noch Karaoke gemacht haben bis spät in die Nacht, wofür wir dann auch noch 50 Euro Strafe bezahlt haben, aber das mit einem Lächeln im Gesicht. Aber sowas ist schön, weißt du, sowas ist dann, sind dann die Momente, wo man sagt, das passiert einfach.
Und genau, weil es lebt, ne?
Genau. Das, und genau das wollen wir ja erreichen. Wir wollen die Möglichkeit geben, dass es leben kann. Mhm. Genau, deswegen dieses Jahr vom 25. bis 29. Juli. Mhm. Nee, bis 28. Genau. 25. bis 28. Juli 2019 in Friesack.
Also gleiche Ort, gleiche.
Genau, gleiche Location. Das war.
Wie letztes Jahr.
Genau, das war wirklich grandios, wunderschön. Offiziell passen 5000 Leute rauf. 5000 werden wir wohl nicht ganz schaffen, allein wegen der Buden, aber. Jetzt reicht es erstmal und wenn wir dann noch viel mehr werden, dann schauen wir nochmal nach einer neuen
Location. Gibt es denn Änderungen vom letzten Jahr? Also wo du sagst, das werde ich ändern oder das wird sich ändern?
Auf jeden Fall. Also wir haben, wir sind vom 2017 auf 2018 schon ein bisschen kleiner geworden, nicht mehr ganz so, wenn ich jetzt professionell sage, klingt es ein bisschen blöd, aber es ist ein bisschen lockerer geworden. Hat aber zwei Sachen gehabt, wo ich wirklich, die wirklich nicht gut gelaufen sind. Das eine war das Essen. Wir haben 3 Tage vorher hat uns ein Caterer abgesagt. Also wir haben bei dem Essensständen immer wie ganz normale Festivals halt mit Catering zusammengearbeitet. Die zahlen eine Gebühr und dürfen dafür dann ihr Essen vertreiben. Und da hat uns dann halt der eine Caterer wirklich 3 Tage vorher abgesagt. Und das war dann relativ schwer zu kompensieren. Und dann war halt der zweite, der noch da war, und unsere eigene Küche, die das dann abgefangen haben, wo das dann aber mit dem vegetarischen Essen nicht so richtig geklappt hat. Erst, ich glaube, Samstagnachmittag gab es dann das erste vegetarische Gericht von dem einen. Also Versorgung auf dem Campingplatz ist zwar möglich, aber das ist ja nicht der Anspruch. Und da haben wir jetzt dieses Jahr eine Gruppe gefunden. Ich klopfe auf Holz, dass das auch klappt. Die das auch schon auf dem New Healing Festival machen, die das mit einem ganz anderen Ansatz machen. Also du zahlst nicht einen festen Preis, sondern du zahlst das, was du für angemessen findest. So, und diese Gruppe ist auch, wir waren dort, wir haben uns mit denen getroffen, die hat auch unseren Geist. Also da geht es nicht um Konsum, da geht es nicht um Umsatz, da verhandle ich am Ende nicht um 50 Euro mehr oder weniger, sondern es geht einfach darum, dass wir zusammenkommen und dass wir zusammen das gestalten. Und das war beim Essen erstmal der Anspruch, wo ich relativ direkt danach gesagt habe, mir ist es, wir machen das dieses Jahr anders, so ist völlig egal, dann nehmen wir halt keinen festen Preis von den Caterern, aber dann holen wir uns Leute aus der eigenen Bewegung, die, da sind auch ganz viele, die ja vegan leben wollen, die sich das Kochen beigebracht haben oder so, die dann Stände machen können, weil es ist viel wichtiger, dass wir alle glücklich sind mit dem, was da passiert, als dass am Ende dann ein Euro mehr in der Kasse ist, also das ist um Längen wichtiger. Und das Zweite hat so einen ähnlichen Ansatz. Die Getränke waren 2017, haben wir die Bar noch selber gemacht, haben uns das liefern lassen und haben einfach gemerkt, es ist unglaublich viel Manpower, die da drin steckt. Also Leute zu haben, die sich dann darum kümmern, dass man Getränke kaufen kann. Und deswegen haben wir das dann in 2018 weggegeben. Und das ist aber nicht so richtig glatt gelaufen. Also sprich, es war dann ein relativ liebloser Getränkestand, der halt auch tatsächlich nur Cola, Sprite, Fanta, ein Bier und ein Sekt angeboten hat. So, wo du in unserer Bewegung mit Coca-Cola brauchst
kannst du nicht anfangen.
Nee. Also es war dann am Ende, dass er sich dann beschwert hat, also wir haben ja nicht verkauft, wo ich dann gesagt habe, mit dem Produkt, also wir hatten ja drüber gesprochen, vergiss es einfach. Also das ist einfach nicht unser Lebensstil hier.
Also letztes Jahr war quasi so diese Ernährung und Getränke halt eben irgendwie so ein kleiner Flop. War nicht ganz so gut, sagen wir mal, aber das hast du jetzt irgendwie.
Genau, da sind wir jetzt halt dabei. Die Bar machen wir wieder selber. Wir haben auch einen Getränkelieferanten, der das auch mit so einem anderen Ansatz macht, der, also wenn das denn klappt mit Premium Cola, die halt das komplett transparent machen, also die gesamte Unternehmensstruktur komplett transparent machen, die gar keine Verträge haben mit irgendwelchen Lieferanten oder so. Das läuft absolut auf Vertrauensbasis. Also auch da wieder den nächsten Schritt zu gehen, auch da wieder, wir wollen ja in die bessere Welt. Es geht mir ja gar nicht darum, dass ihr müsst jetzt alle diesen Weg gehen, aber lasst uns doch alle mal probieren, jeder für sich, wo kann ich was verbessern? Und dann geht der eine hier, der andere da, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder. Also darum geht es ja, dass jeder sich überlegt, wie kommen wir weiter? Wo können wir ein Stück diese Welt besser machen?
Mhm. Und ich finde es sehr interessant, dass sich die unterschiedlichsten Leute, also oder auch meinetwegen Aktivisten, die einen machen dies, die anderen machen das, es trotzdem immer Frieden nennen.
Ja.
Also sie kommen alle unter dem Mantel des Friedens. Die einen sind eine vegane Bewegung, die andere ist, was weiß ich, eine bestimmte Musikrichtung Bewegung, ja, oder eine andere Befreiungsbewegung. Und sie propagieren letztlich den Frieden. Also man kriegt sie alle unter der Glocke des Friedens irgendwie zusammen.
Ja. Ne? Na, ich denke, das ist ja auch der große, also das muss doch die Grundlage sein. Also
was muss die Grundlage? Frieden, ne?
Frieden muss die, ja, Grundlage sein. Und Frieden ist natürlich, also ich hatte jetzt, ein Bekannter von mir sagte neulich, ich weiß gar nicht, ob ich mich vor die Friedensbewegung stellen sollte. Ich stand da und sagte, wo willst du dich hinstellen? Also entweder stellst du dich dazu oder stellst dich nicht dazu. Aber du bist, wenn du der Meinung bist, dass du für eine bessere Welt bist, dann bist du Teil dieser Friedensbewegung. Wir haben ja nicht irgendwie einen Mitgliederausweis oder völliger Quatsch. Insofern, klar, jeder gehört dazu, der sagt, ich möchte eine bessere Welt. Und sei es tatsächlich angefangen beim militärischen Frieden, dass ich natürlich die militärische Auseinandersetzung nicht will. Es geht aber natürlich dann auch weiter der ökologische Frieden. Also
die Umwelt, ne?
Genau, die Umweltgeschichte. Also auch, dass die Friday for Future Bewegung jetzt auf der Straße steht. Also ich käme nie auf die Idee zu sagen, jetzt ihr macht das aber alle falsch. Übrigens, witzigerweise, wir sind damals naiv gestartet. Und haben uns ja auch anhören müssen von der alten Friedens-, ja, ja. Entschuldigung, alte, aber von der vorherigen
Friedensakademiker.
Genau, von diesen Friedensakademikern. Ihr macht das ja falsch. Ihr wisst das ja noch gar nicht. Ihr macht ja, ihr habt da ja so.
Also, ihr habt keinen Rechtsfilter drin.
So, und genau diese selben Effekte haben wir jetzt oder beobachte ich jetzt bei zum Beispiel Friday for Future. Die Kinder wissen ja noch gar nicht, dass. Nein, tun sie auch nicht. Oder bei anderen Aktionen, die Stadt, ja, die haben ja noch gar nicht bedacht, dass ja überhaupt da irgendwie Geldsystem dahinter. Na und? Aber sie sind erstmal auf die Straße gegangen. Sie haben sich erstmal dazu entschieden, aktiv zu werden und darüber nachzudenken. Und natürlich haben wir, hast du, hab ich, jeder seinen Informationspool, den er einbringen kann, und der dann sagen kann, schau mal. Also für mich ganz klar, und ich glaube für die Mahnwachenbewegung ist es damals auch sehr, sehr wesentlich gewesen, die Grundlage des Übels ist so das Geldsystem. Also wir haben ein System, was dafür sorgt, dass einige wenige reich werden und die Masse bezahlt dafür. Wir haben ein System von Gier, was einfach dafür sorgt, dass du in einem Weltwirtschaftssystem dafür sorgen musst, dass du billiger bist als der andere, weil du sonst keine Konsumenten. Also dieses ganze System.
Du kriegst keinen Arbeitsplatz, kannst ihn nicht halten,
genau,
und du kannst dir deine Sachen nicht leisten,
genau,
und so weiter.
Und wenn du nicht anständig in der Schule bist, dann wirst du nie was werden. Und dieses ganze System funktioniert nicht. Und wir wissen ja, es ist eine exponentielle Bewegung. Deswegen, das nimmt ja auch immer schneller zu mit dieser Ungerechtigkeit. Also wenn ich, das werfe ich der Linken so oft vor, wenn eine Sarah Wagenknecht mir sagt, wir müssen dafür sorgen, dass jeder Mensch wieder Arbeit findet, das wird nie wieder passieren. Wir haben eine Automatisierung 4.0. Guck dir mal die Produktionsstraßen in der Automobilindustrie an. Das kann kein Mensch in der Geschwindigkeit und in der Qualität. Also in einem anderen Wirtschaftssystem wäre das super. Da würde man sagen, hey, wir haben wieder 20 Arbeitsplätze gespart. Toll, da haben wieder 20 Leute mehr Zeit. Aber hier ist es so, um Gottes Willen, wir müssen die Automatisierung aufhalten, damit jeder seine Arbeit behalten kann. Und jetzt zu fordern, wir müssen, also jeder hat ein Recht auf Arbeit, bedeutet, ich begebe mich in Konkurrenz mit Maschinen. Das funktioniert nicht. Und deswegen
haben die heutigen Politiker, entschuldige, dass ich einbreche, weil ich will das Thema vielleicht weitermachen, ja, ein bisschen anders aufziehen. Haben die Politiker eigentlich Angst vor den etwas höheren Themen? Also wer stellt die Systemfrage? Warum stellt Sarah Wagenknecht nicht die Systemfrage? Also mehr Arbeitsplätze zu schaffen bedeutet ja, dass ich Arbeitsplätze schaffe im gleichen Moloch-System.
Ja.
Ja, oder mehr Brotkrumen zu verstreuen bedeutet Brotkrumen im Moloch-System. Und wir begreifen doch langsam alle, dass da welches System dahinter sich verbirgt.
Ja.
Das begreifen immer mehr. Und da kann ich nicht sagen, sei froh, dass du einen Arbeitsplatz bekommst. In diesem System ist langsam keiner mehr froh, einen Arbeitsplatz zu kriegen, weil er steht ja da und schon stehen die anderen Bewerber da. Ja. Kann er es morgen, übermorgen, übermorgen noch halten? Kann ich 3 Kinder in die Welt, jetzt als Mann, kann ich eine Familie halten?
Ja.
Was sage ich meiner Frau? Frauen sehen das wieder anders mit ihren Problemen.
Ja.
Und das bricht langsam immer mehr auseinander. Und da kann ich nicht sagen, Hauptsache, ihr habt einen Arbeitsplatz. Dann bleibt doch das System schön.
Genau.
Also wer stellt die Systemfrage? Und davor haben sie Angst. Aber ich glaube, die Systemfrage rückt immer näher.
Also zwangsweise, wie gesagt, dieses ganze System bewegt sich exponentiell auf den Abgrund zu. Also auf einen Punkt, wir sehen es in Frankreich schon, das wird auch in Europa übergreifen, dass die Menschen einfach, wir können nicht mal mehr von der Arbeit leben. Und da sind einige Reiche, wo uns geht's gut und wir wollen, dass es so bleibt, was für ein völliger Quatsch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Politiker die Systemfrage stellen wollen, können, ob sie es nicht begriffen haben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wir haben dieses schöne Beispiel oder dieses schöne Konzept vom bedingungslosen Grundeinkommen, vom BGE. Ich empfehle jedem, sich damit auseinanderzusetzen, auch über diesen, dann kriegt jeder Geld hinaus, weil das ist, im Grunde ist das Geld nur Werkzeug. Denkt dir das Geld mal weg, darum geht es überhaupt nicht. Wenn wir ein System hätten, wo jeder ein Dach über dem Kopf hat, Essen hat, Kleidung hat, du lebst, also für dein Überleben ist gesorgt auf einem Grundniveau. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir darüber reden, was möchtest du eigentlich? Möchtest du den Job eigentlich machen, den du da machst? Was ist denn eigentlich deine Passion? Was möchtest du denn eigentlich mit Liebe tun? So, wenn du wie einige Leute, also wie ich oder wie du auch, die Möglichkeit gehabt haben, vielleicht auch durch persönliche Tiefschläge, dass man erstmal dahin kommen musste, dass man sagt, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht, weil ich die Angst verloren habe davor, dass ich
arbeitslos werde oder sonst
was. Dann hast du diese Erfahrung, dass du merkst, okay, jetzt mache ich, das mache ich ja auf einmal mit Spaß und jetzt mache ich ja auf einmal 60 Stunden in der Woche und mich stört das nicht mehr.
Genau.
Jetzt setze ich mich nachts um 2 nochmal hin und schreibe nochmal einen Text. Ja, das, weil das ist auf einmal das, was du möchtest. Und da wäre so viel Potenzial und dieses bedingungslose Grundeinkommen, ich glaube, da ist ganz viel und da reden wir darüber, dass die Arbeit sich ändert, dass die Betriebe sich ändern, dass auch die Schulen sich ändern, weil du bist ja auf einmal in einem System, klar, lesen, schreiben, rechnen wäre schon gut, wenn jeder das kann, aber ob ich jetzt, weiß ich nicht, ob jeder nun Algebra 2 lernen muss, keine Ahnung.
Also, oder das Geburtsdatum vom Bach kennen muss.
So, genau, also einfach so Sachen, wo man sagt, auf einmal hast du ein Schulsystem, wo du auch freier sein kannst, dass du sagst, wir lernen gar nicht mehr, damit du in diesem System den Weg gehen kannst, sondern wir lernen, damit du dich entfalten kannst, damit du deine Selbstverwirklichung kriegen kannst. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe und das verstehen, glaube ich, viele auch nicht. Ich führe die Diskussion ja auch immer gerne mit Leuten, die nicht aus der Bewegung kommen, die mir dann, also die schon überrascht sind, dass man sagt, ein BGE kriegst du übrigens auch, wenn du arbeitest. Das ist ja gerade der Witz dabei, dass es eben nicht ein Sozialgeld ist, sondern dass es jeder bekommt. Und dass man hier wirklich den nächsten Schritt geht und die nächste Gedankenebene erreicht. Und das ist mir noch zu wenig. Und das sehe ich halt bei den Politikern einfach gar nicht. Die haben, da gibt es zwar Bewegungen, die dann oder Parteien, die ein BGE anstreben. Wir haben auch die BGE-Partei, die wirklich nur dafür kämpft, die auch selber im Parteiprogramm drinstehen hat, wenn das BGE eingeführt ist, werden wir uns auflösen. Also die auch ganz klar dieses Ziel verfolgen. Aber das hat mich zum Beispiel völlig schockiert bei der Bundestagswahl, dass FDP wieder reinkommt, dass die AfD zweistellig wird. Das war alles so, wusste man. Also wenn man ein bisschen Augen offen hatte, also ich hätte jetzt nicht drauf gewettet, aber das war so, ja, keine Überraschung. Was mich wirklich überrascht hat, war, 95% der Leute haben die etablierten Parteien gewählt, inklusive der Linken. Mhm. Und alle anderen, selbst die Partei, die Piratenpartei, alle zusammen hatten nicht mal 5%. Und da sage ich wirklich, was hat die Bevölkerung, wo ich verstehe euch nicht. Ich verstehe es nicht. Wir sagen immer, wir sind die 99%. Ich glaube, das sind wir noch nicht. Weil wenn das noch nicht da ist, dass man die Alternativen hat, dass man tatsächlich mal eine menschliche Welt oder eine BGE-Partei wählt oder die Bürgerkandidaten wählt. Also, dass man wirklich sagt, wir haben eine Alternative, die wir auch wählen können, wo die Leute sich auch Gedanken machen und nicht einfach CDU wie jedes Mal wählen, weil Mutti Merkel macht das schon. So, wir wissen noch, was sie macht. Das, was sie sagt und was sie macht, sind ja unterschiedliche Dinge. Also insofern.
Mausfeld hat das ja auch immer in seinen Analysen. Der sagt ja auch immer in Analysen. Und jetzt kommt das wirklich Komische daran ist. Und dann sagt er, die Leute wählen die Parteien, die genau das verursachen.
Ja.
Und sie glauben, diese Parteien würden das dann irgendwann nicht mehr machen. Ist Politik überhaupt in der Lage, Probleme zu lösen? Also auf der gesellschaftlich-menschlichen Ebene Frieden zu schaffen und Gerechtigkeit und all diese Dinge.
Also ich habe die Hoffnung aufgegeben, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt eine Partei hätten, die sich einsetzt und die auch gewählt werden würde, was aber bedeuten würde, man müsste davon berichten, wir hätten also die Medien wieder, die Leute müssten verstehen, worum es geht, weil viele, wenn du sagst BGE, kriegen ja einen großen Schreck und sagen, oh Gott, wer soll denn das alles bezahlen? Also du müsstest die Aufklärung erstmal haben bei den Menschen, dass sie die freie, also dass sie auch die Freiheit haben, sich da zu entscheiden. Mhm. Und das sehe ich einfach nicht, dass das passieren wird. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es liegt einfach an uns, jedem Einzelnen, auch für uns das Leben so gestalten, zu gestalten, wie wir es besser machen können. Und vielleicht, also vielleicht auch im Kopf noch gar nicht so global zu denken, sondern wirklich erstmal auf die eigene Geschichte zu kommen.
Das, weil wie meinst du Biografie damit? Menschliche, die eigene individuelle Biografie, oder?
Ja, ja, also das, dass ich sage, wenn ich möchte, dass es besser wird, dann muss ich jetzt in meinem kleinen Leben erstmal anfangen. Also du hast vorhin gefragt nach einem schönen Erlebnis bei der Bahnwache. Auch da wieder. Wir haben ein Scherbengericht mal veranstaltet. Das war eine Aktivistin, ich habe ihren Namen leider vergessen, Mütter für den Frieden kommt sie her, die erzählt hat, in Griechenland hatte man ein Scherbengericht einmal im Jahr, wo jeder rauf, also jeder Senator konnte raufschreiben, wer Griechenland verlassen soll für ein Jahr oder für sein Leben, also der verbannt wurde. Und dann wurden diese Scherben also alle zusammengetragen und am Ende hatte jemand gewonnen und der musste dann gehen. So, und wir haben dieses Scherbengericht nachgestellt mit den Besuchern, die wir hatten, auf Papptafeln. Und haben gefragt, wen wollt ihr verbannen? Also wer wäre jetzt für euch derjenige, der uns verlassen müsste? Und das Erstaunliche war, dort stand kein einziger Name. Also was man uns immer vorwirft, dass irgendwelche Personen oder Familien angegriffen, nichts, gar nichts. Die Besucher komplett durch. Da stand die NATO, da stand Umweltverschmutzung, da stand Kriege, da stand System. Dinge.
Systemrelevante also, Dinge, die das erhalten, was sie nicht wollen. Ne?
Richtig. Es geht doch überhaupt nicht darum, ob jetzt die eine oder die andere, ob da eine Merkel oben sitzt oder die. Das System an sich bedingt diese Zustände. Insofern müssen wir dieses System aufknacken. Und das werden wir aber im Moment, wie es aussieht, nicht im großen Morgen schaffen. Aber was wir natürlich ändern können, wir können das Zwischenmenschliche ändern. Wir können das Zwischenmenschliche zum Beispiel bei dem Festival erstmal erleben, das ist das, was ich eben gesagt habe. Was
dass so, ein anderes Miteinander möglich ist. Ne?
Dass man das erleben kann, dass das wirklich möglich ist. Und dann natürlich jeden Tag in seinem eigenen Leben zu sagen, okay, ich lächle vielleicht doch mal oder ich gebe dem Obdachlosen doch mal den Euro und freue mich darüber, dass er sich freut. Also dass wir dieses Menschliche wieder in unser Leben aufnehmen und eben nicht sagen, mein Ellenbogen und Hauptsache ich stehe hier. Und das ist, also auch das ist Anspruch. Das ist eine Aufgabe, die man sich setzen muss. Das ist nicht, dass man eben mal sagt, okay, dann mache ich das heute so.
Und morgen mache ich wieder das andere. Genau. Morgen wieder Ellbogen. Genau. Übermorgen bin ich wieder ein bisschen menschlicher. Genau. Wie machst du das mit deiner Menschlichkeit? Also wie bist du menschlich? Das ist ja eine Aufgabe. Du hast ja gesagt, das ist eine Aufgabe.
Ja, das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, auch weltweit, sag ich schon, lebenslang läuft. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sich selbst sehr viel hinterfragt, der sich selbst immer in Zweifel zieht, was nicht immer einfach ist, weil das bedeutet, dass du ganz viel Zeit damit verschwendest auch oder verbringst, über dich selber nachzudenken. Und das ist so der Versuch, den ich gehe. Also tatsächlich früher in dem Alten, in dem Hamsterrad, in der kleinen Familie, klar, sich politisch mal zu informieren und dann in der heutigen Situation zu sagen, wo kann ich was erreichen? Wen kann ich noch an die Hand nehmen? Wo kann ich sagen, hier, ich mache das Festival und dann, oder wir machen das Festival. Ich bin ja immer, ich mag keinen Personenkult, das sollte man dazu sagen. Also ich habe diese Initiative gemacht, aber ich könnte das alleine gar nicht. Da ist ein Team von 20 Leuten, die jetzt daran arbeiten und die das alles auf die Beine stellen. Und wir versuchen das zu ermöglichen, dass die Leute sich dort treffen können. Also das ist die Menschlichkeit, die ich versuche zu leben und dann ja, im Alltag einfach, wie ich gesagt habe, einfach zu horchen, okay, was ist denn mit dir? Also weiß ich nicht, ein praktisches Beispiel, das ich erlebt habe, dass ein Werkstattleiter dann den Auszubildenden irgendwie dreimal angeschrien hat und dann ist er vom Hof gefahren und dann habe ich ihn gefragt, was war denn da los? Ja, ach, der hat hier drei Prüfprotokolle und mal hat er das falsch und das Datum falsch und hier falsch. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, der Junge ist doch nicht blöd. Der hat doch gerade ein anderes Problem. Sein Problem ist doch gerade nicht, dass er irgendwie das nicht kann, sondern der ist doch im Kopf gerade woanders. Schick den doch eine Stunde spazieren. Also, dass du ihn gerade zusammenscheißt, das bringt euch beide nicht weiter. So, und da möchte ich hin, dass man sagt, okay, warum? Das ist immer der zweite Gedanke. Warum ist es eigentlich gerade so? Warum geht es dir gerade schlecht? Warum reagierst du so gerade auf mich? Kann ich da vielleicht irgendwie dir helfen? Also oft ist man ja gar nicht in der Lage, aber vielleicht habe ich ja die Möglichkeit.
Ist das Grundmuster immer so in uns selbst? Also der Typ schreit den jungen Menschen an. Ja. Und du sagst, schick ihn doch mal in den Wald, dann kommt er vielleicht wieder zu sich, wie auch immer. Du musst doch nicht rumbrüllen, du kannst das doch friedlich lösen.
Ja.
Also du kannst es friedlich lösen, du musst es nicht mit Gewalt, also mit Anschreien lösen.
Genau.
Na, weil du gerade so auf diese Menschlichkeit kommst. Ne?
Ja, das ist auch was ich viel beobachtet habe. Du musst die Menschen abholen. Auch das bei den Demos, ja. Ich habe ja bei den Demos mit ganz vielen Menschen zu tun. Also du hast wir müssen unbedingt was ändern. Die ganz aggressiven, du hast die ganz ruhigen, du hast die auch ganz harmonisch, also leidlich harmonischen Menschen.
Und sicherlich auch den, der nicht weiß, wo es lang geht.
Genau. Ne? Und es ist immer gut, ich sage nicht, dass es der einzige Weg ist, aber es ist immer gut, die Menschen erstmal abzuholen. Erstmal zu horchen, erstmal zu gucken, was willst du denn gerade? Also wir hatten eine Situation, ich habe die Lösung gefunden. Übrigens, wichtiger Satz, folge den Menschen, die Wahrheit suchen, aber nimm dich vor denen in Acht, sie meinen, sie gefunden zu haben. Erstmal ihm zuzuhören. Was willst du eigentlich machen? So, und jetzt reflektiere dich mal selber. Der ist auf die Bühne gestürmt. Ihr müsst jetzt alle. Schau mal, was hast du denn gerade gemacht? Du hast die Leute angegriffen, dass die jetzt was machen sollen. Was glaubst du, was die für eine Einstellung haben? Die sind hier. Die folgen dir nicht. Also die werden dich das auch nicht angucken. Wenn du die erreichen möchtest, dann musst du sie abholen, dann musst du sie mitnehmen. Und die Ruhe zu bewahren manchmal, einfach zu sagen, okay, ich höre dir jetzt zu, auch wenn ich vielleicht nicht deiner Meinung bin. Ich muss ja auch gar nicht deiner Meinung sein. Ich darf dich ja, danach darf ich es ja immer noch doof finden. So. Aber erstmal zu horchen, was ist denn eigentlich deine Meinung? Und nicht sofort, das ist aber falsch. So, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Wir müssen, also dieses aufeinander zugehen und dieses Zuhören, das ist unglaublich wichtig. Wir haben Paxterra damals auch gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen auch die Diskussion wieder haben. Wir haben ja in Deutschland ganz oft diese Diskussion Lügenpresse und Nazi. So, also mit Nazis rede ich nicht und mit Lügenpresse, ich glaube euch gar kein Wort.
Naja.
Wir kommen nicht weiter.
Immer gut, böse, gut, böse,
genau.
Gut, böse, gut.
Schwarz,
ich bin der Gute sowieso, egal wo ich sitze, genau. Ich bin immer der Gute.
Ein Glück bin ich gut.
Ja.
Übrigens, sehr witzig, Jonathan Pye, ein britischer Satiriker, der hat mal einen sehr wichtigen Satz gesagt nach der Trump-Wahl. Schuld an dieser Situation sind eigentlich wir Linken, weil wir den moralischen Kampf gewonnen haben und jetzt ist alle, die nicht unserer Meinung sind dumm, böse Nazis, abgestempelt, nicht mehr drüber reden. Und das ist Quatsch. Natürlich müssen wir mit den Menschen reden. Natürlich muss ich auf die Menschen zugehen und sagen, sag mal, warum habt ihr denn eigentlich Angst vor Flüchtlingen? So, dass das vielleicht Quatsch ist. Also ich bin selber viel im arabischen Raum geschäftlich unterwegs gewesen. Das sind auch nur Menschen. Überraschung.
Ja. Überraschung, ja.
Die haben übrigens genau dieselben Geschichten wie wir auch. Also die erzählen sich auch von Adam und Eva und von Noah und so. Aber die erstmal zu sagen, warum geht es dir denn so? Warum hast du denn Angst? Natürlich ist es, oder mein Verständnis, Angst vor sozialem Abstieg, der kommt aber aus einer ganz anderen Ecke. So, das ist, ne, der wie war der Spruch mit dem Reichen, dem Flüchtling und dem Menschen, der dann am Grill stehen und von den 10 Würstchen nimmt der Reiche sich 9 weg und sagt, guck mal, der Flüchtling will sein Würstchen haben.
Ja, genau.
Also, dass wir da auch.
Die Menschen kann man so triggern, das ist ganz einfach, die Menschen dahin zu bringen.
Ja.
Denn es hat ja vor der Flüchtlingswelle auch in Deutschland die Arbeitslosenzahl gegeben und auch das ganze System, das halt eben nicht für uns ist, sondern für die Reichen. Das hat es ja vorher auch schon gegeben.
Genau. Und wir hätten ohne die Flüchtlinge hätte kein Hartz-IV-Empfänger 1 Euro mehr in der Tasche. Das ist doch Quatsch.
Und auch nicht 1 Euro weniger.
Richtig. Also genau.
Und das wollen die nicht verstehen. Es wird dann einfach projiziert, also so, ne? Damit man den Boomer hat und da kann man jetzt draufknüppeln und dann kann man sich etablieren, für eine bestimmte Richtung gehen. Da sucht man eine Legitimationsstrategie und dann bildet man eine Partei, dann hat man das und dann hat man die Wähler und dann läuft das Ganze richtig schön.
Schön, Populismus kennen wir auch schon seit 100 Jahren. Also das ist eben nicht der Weg. Und das, was wir gerne erreichen möchten, ist, dass wir wieder in die Diskussion kommen und dass wir auch ganz bewusst mit Leuten sprechen, wo wir sagen, wir sind nicht einer Meinung. Also wir haben im letzten Jahr...
Sich auseinandersetzen und auch Streitkultur positiv.
Genau.
Im positiven Sinne Streitkultur entwickeln.
Wir haben jetzt, ich habe mit Christiane Borowi lange gesprochen. Sie wird einen Workshop machen beim Festival. Das Schöne ist ja, wir haben 3 Tage Zeit. Das ist nicht, wir treffen uns einen Abend und danach gehen wir wieder auseinander, sondern wir haben wirklich Zeit, das mal zu entwickeln. Und Christiane wird also einen Workshop machen zum Thema Streitkultur, zum Thema, wo ist die rote Linie bei der Friedensbewegung. Ich müsste mit ihr nochmal sprechen, wie sie das jetzt, wie sich das jetzt entwickelt. Und wir haben gesagt, wir machen das Ganze als Diskussion, also machen dazu auch eine Diskussion, aber nicht eine Diskussion, wie man das kennt, fünf Stühle, eine Meinung, setzen sie alle dorthin, sondern wir machen, so eine sogenannte Fishbowl-Diskussion. Das heißt, ein Stuhl ist frei und jeder aus dem Publikum hat die Möglichkeit, sich dort draufzusetzen und sich zu beteiligen. Immer so für 2, 3, 4, 5 Minuten seine Ideen, seine Meinung mit einzubringen in die Diskussion. Und das Zweite, was wir verfolgen, was wir gerne machen, umsetzen wollen, ist, dass man tatsächlich auch mal die konträre Meinung dazu holt. Also, dass man zum Beispiel mal einen Klaus Lederer dazu holt oder eine Junge Welt. Dass man die tatsächlich mal, lass uns doch mal KenFM und die Junge Welt auf eine Bühne setzen. Ich habe das von Anfang an gewünscht, dass sie das machen. Also die Einladung an dieser Stelle ganz offiziell, kommt zu uns, lasst uns doch mal sprechen. So, und dann die Fakten raussuchen. Also das ist so oft, ich meine, gerade beim Thema KenFM, Ken Jebsen, habe ich immer etliche Diskussionen geführt. Natürlich ist es streitbar, natürlich ist es nicht alles einer Meinung, ist doch Quatsch. Aber können wir uns mal darauf einigen, dass das alles Information für den Frieden ist?
Also ja, genau,
dafür habe ich ein ganz, ganz klares Beispiel. Ja. Die Rede, die Ken bei der Demo in Plauen gehalten hat, bei Die Wir sind Deutschland, diese Viertelstunde bitte anschauen und dann können wir uns inhaltlich gerne drüber unterhalten. Aber das ist für mich einfach der Status quo, darüber können wir reden. Aber nicht über, ich habe gehört, der Soldat stand auf Wikipedia. Einfach abhaken. Macht keinen Sinn. Also Leute abholen, aber auf der Ebene können wir nicht diskutieren. Da müssen wir einfach rauskommen, da müssen wir drüber hinausgehen und deswegen dann wirklich auch die Leute einladen und sagen, kommt zu uns, lasst uns doch sprechen. Und dann schauen wir mal, wo es hinläuft. Also wirklich das Versprechen, es wird keiner irgendwie mit Tomaten beworfen oder es geht auch nicht in die Aggression, sondern einfach lass uns doch mal Fakten und Argumente sortieren und dann gehen wir am Ende wieder schlauer nach Hause. Vielleicht nicht einig, muss ja auch nicht, aber vielleicht einfach ein Stück weit schlauer. Das wäre doch mal was.
Muss man diskutieren lernen?
Bestimmt. Bestimmt. Wir sind in einer
Zuhören und so, ne?
Ja.
Reden, zuhören. Was macht man wirklich?
Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo das völlig, völlig abhanden gekommen ist. Also wo wir, ich weiß nicht, also das Privatfernsehen hat damit angefangen, aber es zählt nur noch, dass du gute Noten hast, dass du weit kommst, dass du Geld verdienst und das Menschliche ist ja völlig.
Ansonsten landest du im Dschungelcamp.
Genau, ansonsten Dschungelcamp, der Bachelor, Germany's Next Topmodel. Also wir können
du kriegst ja nicht die schönste Frau der Welt.
Was für ein Unsinn. Also aber da auch wieder die Frage, wem ist hier der Vorwurf zu machen? Den Medium oder den Zuschauern? Aber nehmt euch doch mal die Verantwortung selber. Wirklich, geht doch mal in diese Verantwortung für euch selbst zu sagen, den Quatsch gucke ich nicht mehr. Weil das muss man natürlich sagen. Im Kapitalismus ist es natürlich so, es wird ja nur das produziert, was auch konsumiert wird. So, das heißt, ich entscheide ja mit meiner Brieftasche, mit meinem Verhalten, was produziert wird. Und zumindest das kann ich ja beeinflussen. Mhm. Und solange ich immer noch sage, Germany's Next Topmodel, guck mal, die haben sich wieder gehauen.
Na gut, das ist halt Ablenkung von dem, was du vor 20 Minuten so erzählt hast. Wie man halt eben in die Aktivität kommt und dass man plötzlich ein anderer Mensch wird und dass man vieles hinterfragen muss. Und in diesem Punkt müssen ja viele erstmal reinkommen, dass sie sich selbst hinterfragen. Und wenn sie das Ganze hinterfragen, müssen sie etwas haben, wo sie Halt bekommen. Und dieser Halt kann nur man selbst sein.
Ja.
Und dann verändert man sich auf die Art und Weise, weil man plötzlich merkt, dass man ja eine Verantwortung hat und dass man ja ein Mensch ist. Und dass man ja auch noch einen Willen hat und dass man noch Vorstellungen hat und dass man ein Herz hat.
Ja.
Und so weiter. Und dazu ist notwendig Empathie zu sich selbst.
Das stimmt.
Das ist das.
Und es ist ja auch eine schmerzliche Erfahrung. Wir beobachten das ja auch ganz viel, wenn dann die eine ikonisch fällt, dass man dann zur anderen über. Also, wenn mir dann Leute sagen, RT Deutsch sagt jetzt nur noch die Wahrheit. Also, völliger Unsinn. Also, die machen natürlich auch Propaganda. Steht übrigens vorne drauf. Also, für die ganzen NATO-Medien, wir sind nicht überrascht, aber das ist zumindest mal eine andere Ansicht, dass man sich anschauen kann. Und wir haben jetzt bei der Friday for Future-Bewegung ist jetzt diese Greta Thunberg, die dann jetzt soll sie irgendwie Atomkraftwerke propagiert haben. Ja, und? Wer ist sie denn? Also ich finde es beachtlich, dass sie das tut und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Belastung, die diese 16-Jährige da auf sich nimmt und hat. Aber sie ist doch nicht der Grund, warum die Kinder auf die Straße gehen. Also sollte es nicht sein. Sondern der Grund ist doch nicht, bist doch nicht du, bin doch nicht ich, ist doch nicht ein Lars Mehrholz oder ein Ken Jebsen. Sondern der Grund ist doch, wir wollen dieses System ändern. Und das ändert sich doch nicht, wenn deine Ikone fällt. Mhm. Und dann haben wir was geschafft. Also dann, wenn wir die Bewegung so weit haben, dass sie wirklich begriffen hat, oder dass die Bewegung sich nicht an einzelnen Ikonen festhält, sondern wirklich aus sich selber dort steht, dann ist sie auch nicht angreifbar.
Leute wie Greta sind wie ein Bild, das ein Maler gemalt hat. Und was du darin siehst, das ist das, was du da drin siehst. Ne? Und das ist etwas, wo man feststellen könnte, dass das Phänomen Greta eigentlich mehr über uns sagt als über Greta.
Ja.
Und das ist, das verstehen, wollen sie vielleicht nicht verstehen, aber das versteht jemand, der in Verantwortung steht oder in Empathie. Ich danke dir für dieses Gespräch, war ein sehr schönes Gespräch.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Malte Klinkauf alias Malte Falkenteich.